Der Verfolger wird Christ. Saulus, der die Jünger des Herrn immer noch mit großer Wut verfolgte und sie mit dem Tod bedrohte, ging zum Hohenpriester und erbat sich Schreiben an die Synagogen von Damaskus. Die Briefe würden ihn bevollmächtigen, Männer und Frauen aufzuspüren, die Anhänger des neuen Weges waren, und sie gefesselt nach Jerusalem zu bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Steh jetzt auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer, die ihn auf der Reise begleiteten, standen sprachlos da. Sie hörten zwar eine Stimme, sahen aber niemand. Saul richtete sich vom Boden auf und öffnete seine Augen, doch er konnte nicht sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. 3 Tage lang war er blind und aß und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr in einer Vision. Hananias, sagte er. Ja, Herr, antwortete dieser. Steh auf und geh in die gerade Straße, in das Haus von Judas, befahl ihm der Herr. Frage dort nach einem Saulus aus Tarsus. Er betet nämlich und hat in einer Vision einen Mann namens Hananias gesehen, der hereinkam und ihm die Hände auflegte, damit er wieder sehen könnte. Herr, entgegnete Hananias, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann deinen Heiligen in Jerusalem getan hat. Und auch hier ist er von den Hohenpriestern bevollmächtigt, alle zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr sagte, geh nur hin, denn gerade ihn habe ich als Werkzeug für mich auserwählt. Er soll meinen Namen bei Nichtjuden und ihren Königen genauso bekannt machen wie bei den Israeliten. Ich werde ihm zeigen, wie viel er nun für meinen Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte, Saul, mein Bruder, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Er war erst einige Tage bei den Jüngern in Damaskus. Da predigte er auch schon in den Synagogen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Alle, die ihn hörten, waren fassungslos. Ist das nicht der Mann, der in Jerusalem alle erbarmungslos verfolgte, die diesen Namen anrufen? Sagten sie. Und ist er nicht deswegen hierher gekommen, um sie als Gefangene den hohen Priestern auszuschliefern? Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander, weil er ihnen beweisen konnte, dass Jesus der Messias ist.
Ja, von der Konfusion zur Konversion oder von der Verwirrung zur Bekehrung, so habe ich meine Predigt überschrieben. Bekehrung, ich muss gestehen, Bekehrung ist ein Wort, das ich bisher persönlich gemieden habe. Ist der und der bekehrt? Wenn mir in der Vergangenheit eine solche Frage gestellt wurde, schaltete ich jedes Mal bewusst oder unbewusst auf stur. Bekehrung hat dieses Wort eigentlich für euch auch so einen leicht negativen Klang. Ich weiß nicht, wie es kommt. Die neue evangelistische Übersetzung verzichtet ganz darauf, auf das Wort Bekehrung, wie ihr gesehen habt. Sie spricht einfach vom Christwerden. Nun, ich will aber heute von Bekehrung reden und ich möchte nachhaken, möchte mit euch heute der Bekehrung auf den Grund gehen und sie ganz neu für uns entdecken. Seit Anfang des Jahres komme ich ja regelmäßig mit der englischen Sprache in Berührung und von daher bin ich auf ein Wort gestoßen, Conversion und lateinisch Conversio oder eben Konversion für Bekehrung. Conversio, da stecken mehrere Wörter drin, Wörter wie Umkehr, Umwendung, aber auch Umwälzung, Veränderung und Umbruch. Und das finde ich gut, denn ich behaupte, dass wir zwar mitwirken können an unserer Bekehrung, aber das Eigentliche, das liegt ganz außerhalb des für uns Machbaren. Die Umwälzung unseres Lebens und die Veränderung, die im Sinne der Bibel damit einhergeht, die können wir nicht machen. Konversion, sage ich jetzt mal, ist mehr als mein willentlicher Entschluss, zu Gott umzukehren, mein Leben ihm zu weihen und keinem anderen. Nach dem Motto, ich, Gabi, mache jetzt Schluss mit meinem bisherigen Schattendasein und mache ganze Sache mit Jesus. Nein, am Anfang einer Conversio steht das Handeln Jesu, das die von ihm erwünschte, sehnlichst erwartete Umkehr erst ermöglicht. Konversion wird von Jesus eingeleitet und führt über mein Ja zu Jesus und seinem Weg mit mir zur ganzheitlichen Veränderung meiner Person, die Jesus in mir vollzieht. Und so ist Conversion etwas Einzigartiges, etwas Großartiges, ein wunderbares himmlisches Geschenk. Jesus wandelt uns um, im Bild ausgedrückt, von Raupen zu Schmetterlingen, wenn wir das zulassen. Und stellt euch die Raupen vor, nimmer satt, unermüdlich um ihr eigenes Wohl bemüht, mit eingeschränktem Horizont. Jesus gestaltet uns um von Raupen zu Schmetterlingen. Freigelassene, fröhlich flatternde Tiere und friedliche Schmetterlinge mit stetig sich erweiterndem Horizont und der wunderbaren Gabe, andere auf ihren Schöpfer und Erhalter hinzuweisen. Die Bekehrungsgeschichte des Saulus zeigt in einzigartiger Weise, was nach Gottes Willen alles zusammenwirken muss, damit ein Mensch zur Besinnung kommt. Was zusammenwirken muss, damit ein Mensch verändert werden kann in das Ebenbild Gottes. Was zusammenwirken muss, damit ein Mensch tiefe Erfüllung seines Lebens in Jesus Christus finden kann. Es ist ein Zusammenwirken von den Initiativen Jesu und den jeweiligen Antworten des von ihm angesprochenen Menschen. Doch schauen wir genauer hin. Das erste Mittel, das Jesus einsetzt, ist Konfusion. Er bringt Verwirrung in das Leben eines Saulus, das bis zu diesem Tag so geradlinig verlaufen war. Er ist ein ernsthafter, gebildeter Jude, der sich der strengsten Glaubensrichtung angeschlossen hatte und die beste Ausbildung genossen hatte. Er ist noch sehr jung und hat eine steile Karriere vor sich in der jüdischen religiösen Hierarchie. Er ist bereits jetzt Hüter des Gesetzes und als Hüter des Gesetzes unterwegs. Gerade geht es darum, die Anhänger eines Verführers namens Jesus gefangen zu nehmen. Eine gute Gelegenheit für Saulus, seine Linientreue unter Beweis zu stellen. Und hier setzt Jesus an. Saulus wird durch eine Gotteserscheinung aus dem Tritt gebracht. Sein vollkommen durchdachter und von den Obersten der Juden abgesegneter Plan, die Christen in Damaskus aufzuspüren, wird durchkreuzt. Er stürzt zu Boden, um sich vor gleißendem Licht zu schützen. Dann hört er die Stimme des totgeglaubten Jesus, dem König der Juden. Von seinen Begleitern heißt es, sie stehen sprachlos da. Saulus ist nicht weniger verwirrt. Wer bist du, Herr? Fragt er. Saulus ahnt, mit wem er es zu tun hat. Das sehen wir an der Anrede. Er ruft Jesus mit Herr an. Saulus dachte, er sei mit Leib und Seele für Gott. Und jetzt scheint sich etwas ganz anderes herauszustellen. Der totgeglaubte Jesus lebt. Saulus muss sich der Wahrheit stellen. Er hat einen verbrecherischen Kampf geführt gegen niemanden anders als gegen den Sohn Gottes. Er war nicht für Gott gewesen, nein, er war gegen ihn gewesen. Er hat sich massiv und mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen Gottes Sohn, Jesus Christus, gestellt und gegen die gestellt, die Jesus seine Brüder und Schwestern nennt. Wir können erahnen, was in ihm vor sich ging. Sein eigenes Schnauben und Drohen wird ihm im Nachklang in den Ohren gegellt haben. Zu Tode wird er sich geschämt haben, geweint haben wird er bitterlich bei dem Gedanken an die Hinrichtung von Stephanus, die er mit Freude überwacht hatte. Ob vormals religiös oder atheistisch, jeder, aber wirklich jeder, der dem Tod geglaubten Jesus begegnet, ihm wahrhaftig begegnet, geht unweigerlich durch eine Zeit der Verwirrung. Denn von dem Tag an, an dem wir mit Bestimmtheit sagen müssen, Jesus lebt, ist einfach nichts mehr so, wie es vorher war. Bei dem religiösen Menschen ist es das bisherige Gottesbild, das komplett über den Haufen geworfen wird. Und bei dem atheistischen ist es die individuelle Lebensphilosophie, die der Wahrheit nicht mehr standhalten kann. Mit Jesus kommen wir von der Konfusion zur Konversion, von der Verwirrung zur Bekehrung. Jesus setzt diesen Prozess in Gang und vollendet ihn. Die Initiativen gehen immer von ihm aus. Er bleibt dran an uns. Er bittet für uns beim Vater, dass wir durchdringen zur ganzen Wahrheit. Und jede Initiative Jesu zeigt Wirkung. Das dürfen wir glauben. Wenn das bei einem Saulus geklappt hat, dann klappt das auch bei uns. Weiter sehen wir, wenn wir uns in den Text vertiefen, Jesus ruft Saulus beim Namen. Saulus fragt natürlich im Gegenzug gleich nach der Identität Jesu und Jesus antwortet. Jesus bringt die schreckliche Schuld ans Licht, die Saulus von Gott trennt, bremst ihn aus und hindert ihn daran, weitere furchtbare Taten zu vollbringen. Er lässt Saulus erblinden und unterstreicht damit seine Blindheit in geistlichen Dingen, hält ihm seinen inneren Zustand vor Augen. Da ist alles, wirklich alles dunkel, tiefste Finsternis. Saulus hat keine Ahnung von der strahlenden Herrlichkeit Gottes in Jesus Christus. Und Saulus beugt sich. Jesus sagt ihm, was er tun soll. Saulus ist gehorsam und lässt sich führen. Jesus stellt ihn auf die Probe und lässt ihn auf die versprochene Hilfe warten. Saulus wartet, versagt sich jegliche Nahrung und findet ins Gebet. Das erste Mal in seinem Leben betet er Jesus Christus an, den Auferstandenen gekreuzigt. Bekehrung. Jeder von uns hat wahrscheinlich eine Vorstellung davon, wie Bekehrung ungefähr abzulaufen hat. Wir kennen Übergabegebete, die die Formel zu sein scheinen. Doch von der Geschichte des Saulus lernen wir, dass es hier keine allgemeingültige Formel geben kann. Der Konversionsprozess geschieht in der Stille. Das ist eine Sache nur zwischen Jesus und Saulus. Das öffentliche Bekenntnis, das Schuldbekenntnis, das Zeugnis liefert Saulus erst viel später nach. In der Konversionsgeschichte des Saulus hören wir ausschließlich von seinen Taten. Und das macht die Sache so besonders und muss uns tief berühren. Saulus beugt sich, Saulus hört auf Jesus und lässt sich führen. Er wartet auf Jesus und sein versprochenes Eingreifen. 3 Tage lang versagt er sich jegliche Nahrung und findet zur Anbetung Jesu. Er nimmt die ihm auferlegte körperliche Beeinträchtigung an, bäumt sich nicht dagegen auf, verzweifelt nicht und versucht nicht, sich selbst zu helfen oder andere zu Rate zu ziehen. Saulus wartet und hofft allein auf Jesus. Er wartet auf den, von dem er mit Sicherheit weiß, dass er sein Chef, sein Herr, sein Bestimmer geworden ist. Und er wartet auf den, dem er alle Autorität über sein Leben eingeräumt hat. Das ist der Konversionsprozess eines Saulus. Jetzt frage ich dich, hast du diese intime Beziehung mit Jesus? Gibt es Raum in deinem Leben für Jesus und dich ganz allein? Bitte sei ehrlich mit dir selbst. Sei ehrlich, wenn du jetzt vor Gottes Angesicht stehst. Ich bin im Herbst letzten Jahres von einer Glaubensschwester konkret gefragt worden, ob ich mit Gewissheit behaupten könne, dass Christus in mir ist, dass er in mir wohnt. Denn das ist ja das Resultat einer Bekehrung. Ich bin Christ, das heißt, Christus ist in mir und ich kann das von Herzen bestätigen. Ich weiß nicht, ich konnte nicht richtig Antwort geben und das hat mich am Ende dann auf die Knie gebracht. Vorher aber schenkte mir Gott eine Begegnung der besonderen Art. In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 2018 ist Jesus Christus zum zweiten Mal in mein Leben gekommen. Jesus, das Lamm, das für mich gestorben ist, in den Tod gegangen ist, war mir bekannt von Kindheit an. Zu dem Lamm bin ich mit meiner Sündenlast gegangen. Das Lamm war mir vertraut. Aber Jesus, der Löwe, hat sich mir ganz neu offenbart, mitten in der Nacht. Ich bin davon wach geworden. Jetzt weiß ich, was es heißt, die Herrlichkeit Gottes auf dem Angesicht Jesu Christi zu sehen. Ich sah Jesu Gesicht, in helles Licht gekleidet. Sein Gesicht hat sich verändert und wurde langsam zu einem lichtdurchfluteten Gesicht eines Löwen. Schlaftrunken seufzte ich, ja, dich brauche ich jetzt. Und bin wieder eingeschlafen. Diese kurze, keineswegs beängstigende, sondern beruhigende Begegnung mit Jesus, dem Überwinder und dem Sieger, hat mich dahin gebracht, dass ich an einem der nachfolgenden Tage weinend auf die Knie gefallen bin. Ich bat Jesus, sich in meinem Leben wirklich als der alles und vor allem mich selbst überwindende, siegende Herr zu erweisen. Diese Begegnung mit dem siegenden und überwindenden Jesus stand am Ende einer mehr als einjährigen Suche nach dem Willen Gottes für mein Leben. Bis vor kurzem war ich sehr irritiert über diese unerwartete Entwicklung. Aber ich denke, ich finde jetzt langsam von der Konfusion zur Konversion oder hab's gefunden. Mein Leben war, besonders in den letzten Jahren, nur noch von dem bestimmt, was ich für Gott tun sollte, wollte bzw. konnte. Und da ich im Vorstand war, hatte ich Angst. Ich würde in den Augen meiner Gemeinde zu wenig tun. Ich habe immer darauf geschielt, was sagen, was denken, was tun die anderen. Und was könnten sie sagen und denken? Ich hatte mich dabei aufgearbeitet, zumal ich immer peinlichst darauf achten musste, dass ich ja alles richtig mache. Ich war Sklave meiner Angst und Sklave von Verletzungen, die man natürlich auch erfährt, wenn man an vorderster Front steht. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Mit Psalm 37, Vers 5 hat mich Jesus behutsam auf den Weg der Jesus-Nachfolge gebracht. Und auf diesem Weg steht im Vordergrund, was er für uns getan hat und tut. Jesus hat mich zu einem Anhänger des neuen Weges, so lesen wir es auch in Apostelgeschichte 9, Vers 2, gemacht. Und auf dem neuen Weg habe ich Licht für allein den nächsten Schritt und das reicht. Der neue Weg ist sein Weg und nicht meiner. Der neue Weg ist ein Weg, den ich niemals gehen würde. Aber Jesus geht auf ihm voran, er gibt mir Sicherheit und ich folge ihm. Mehr mache ich nicht. Jetzt steht in meinem Leben Gott in Jesus Christus im Vordergrund und nicht mehr ich. Doch zurück zu unserem Text. Es gibt noch weitere Initiativen Jesu. Jesus erhört das Gebet des Saulus und schenkt ihm eine Vision. Eine Vision, die ihm Zuwendung von einem Glaubensbruder und Heilung verspricht. Und in denselben Abendzug erreicht Jesus Hananias. Er weiht ihn ein in seine guten Gedanken für Saulus. Er schenkt ihm Einsicht in seine Pläne für Saulus und führt ihn zu ihm. Was für eine großartige Sache. Wir sehen, wie sehr sich Jesus mit seinen Jüngern identifiziert und mit wie viel Vertrauen er ihnen begegnet. Saulus nimmt alles dankbar an. Hananias gehorcht. Was für ein Zusammenwirken. Es findet den krönenden Abschluss in der Handauflegung, der Gesundung des Saulus und dem Geistesempfang. Ja, liebe Geschwister, das ist es. Jesus vollbringt in uns die Umkehr zu ihm, aber gleichzeitig auch die Umkehr zu seiner Gemeinde. Manchmal springen uns Bibelstellen ganz neu an und in 2. Korinther 8, Vers 5 heißt es tatsächlich, sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und dann uns, der Gemeinde in Jerusalem, durch Gottes Willen. Das gehört unbedingt zusammen, unbedingt. Saulus sagt Ja zu Jesus und gleichzeitig Ja zu seinen Brüdern und Schwestern. Und die Geschwister sagen Ja zu ihm. Sie bringen ihrem ehemaligen Verfolger übermenschliches Vertrauen entgegen. Und das gelingt ihnen sicherlich vor allen Dingen deswegen, weil Saulus sich gleich in der Taufe zu Christus bekennt. Und weil er sofort anfängt, die Schrift auf ihn hinzulesen und zu deuten und den Namen Jesu groß zu machen wie kein anderer. Jesus hat ihn vollkommen umgekrempelt und ganzheitlich verändert. Vom Hass auf die Christusnachfolger hat Saulus zur Geschwisterliebe in Jesus gefunden. Die Gemeinde Jesu reagiert auf den bekehrten Saulus in einzigartiger Weise. Sie lässt sich vom Geist Gottes zeigen, dass er ein Kind Gottes geworden ist. Außenstehende, die nicht eingeweiht sind in die guten Gedanken Gottes und keinen Zugang zur Schrift haben, können die Veränderung eines Saulus kaum erfassen. Sie bleiben geistlich blind und verwirrt. Die Konfusion, die zunächst Saulus ergriffen hat, sein Denken und Handeln verwandelt hat, ergreift nun die, die ihn kennen und noch keine Christen sind. Denken wir nur an das, was Statthalter Festus später dann zu Paulus, dem bekehrten Saulus, sagte. Paulus hatte ihm Zeugnis von seiner Bekehrung gegeben und ihm die Schrift auf Jesus hin ausgelegt. Felix rief daraufhin laut aus, du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Wundere dich also nicht, wenn du voll Begeisterung von dem erzählst, was Jesus in dir wirkt, was du mit ihm erlebt hast, wenn du dann nicht verstanden wirst. Erst die Konfusion, dann die Konversion. Einige von euch wissen vielleicht, dass ich seit Anfang Februar einer christlichen Gemeinde der Evangelischen Allianz namens Jesus der Weg angehöre, seit Anfang des Jahres. Und wir haben regelmäßig Gebetsgemeinschaften, in die jeder etwas einbringen kann, im Sinne von 1. Korinther 14, 26. Und in eine Gebetsgemeinschaft vor einem Gottesdienst brachte ich einen Traum ein, den ich vor längerer Zeit hatte und der mich bis dato noch immer sehr bewegte. Ein Glaubensbruder hatte zuvor eine Bibelstelle aus dem Epheserbrief, Kapitel 6, zitiert, in der es um die Pfeile des Widersachers ging. In meinem Traum bin ich allein und schutzlos unterwegs gewesen, beständig den Pfeilen eines unbekannten Widersachers ausgesetzt, der mich auf Schritt und Tritt verfolgte. Pfeile schwirrten nur so durch die Luft. Ich wollte zurückschlagen, hatte ein Messer in der Hand, doch ich entschied mich dagegen und trennte mich im Davonlaufen von dem Messer. Mir ist nichts passiert. Wir haben uns Gott sei Dank im Nachklang nicht jetzt mit einer Traumauslegung beschäftigt, sondern sind im Anschluss gleich in den Gottesdienst gegangen und die Predigt schien an diesem Sonntag mich so gar nicht anzusprechen. Doch dann geschah das Unerwartete. Auf der Leinwand wurde ein Bild eingeblendet. Wir sahen eine Armee, Soldaten, dicht an dicht. Jeder mit Rüstung und einem überdimensional großen Schutzschild ausgerüstet. Der Prediger, der von auswärts kam, hakte sich bei dem Simultanübersetzer ein und ermutigte uns, ihr müsst zusammenstehen. Ich nahm das Geschehene zum Anlass, meldete mich bei einer der Ältesten und fand innerhalb kürzester Zeit gleich drei Gruppen, in die ich mich einbinden lassen konnte. In jeder der drei Gruppen erfahre ich Woche für Woche, wie aufbauend und ermutigend, wie tröstlich es ist und wie viel Segen darauf ruht, wenn Glaubensgeschwister in Jesu Namen, im Gebet und zum Bibelstudium zusammenkommen. Mit Jesus kommen wir von der Konfusion zur Konversion, von der Verwirrung zur Bekehrung. Der Konversionsprozess geschieht in der Stille. Das ist eine Sache nur zwischen Jesus und dem von ihm Angesprochenen. Innerhalb des Konversionsprozesses, des Bekehrungsprozesses, geht es nicht um viele Worte. Es geht um Taten. Und zwar um die praktische Hinwendung und Hingabe des eigenen Lebens an Jesus Christus. Er verwandelt uns so, dass wir am Ende nichts mehr, wirklich nichts mehr von uns selbst erwarten, sondern alles von ihm. Mit Worten des Saulus bzw. des bekehrten Paulus ausgedrückt, wir verlassen uns nicht auf menschliche Anstrengungen, sondern sind stolz darauf, zu Jesus Christus zu gehören. Ich möchte euch einfach heute nochmal einladen, euch selbst zu prüfen, wie ich mich selbst geprüft habe, ob ihr in Christus seid. Prüf dich selbst. Geht es dir so wie Paulus, der nichts mehr anders kennen will als Jesus? Kannst du von dir sagen, dass du Christ bist, beziehungsweise wirklich auf dem Marienplatz sagen, dass Christus in dir ist? Wenn nicht, wenn du unsicher bist, ob du jemals dein Leben wirklich komplett in die Hände Jesu gelegt hast, bete, denn Jesus meint dich heute ganz persönlich. Er will dich, er ruft dich. Antworte ihm so, wie es Saulus getan hat. Ich versichere dir, Jesus wird sich dir zeigen. Du wirst erleben, wie er dich hineinnehmen wird in einen Entscheidungs- und Reifungsprozess. Wenn das bei einem Saulus geklappt hat, wenn das sogar bei mir geklappt hat, dann klappt das erst recht bei dir. Du wirst mit ihm alles weit überwinden. Alles, was dich daran hindern will, zu ihm zu kommen, so wie du bist. Vor allen Dingen wirst du dich selbst überwinden. Amen.